Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Und ich glaube, dass der Teufel in die Welt gebracht wurde, um Gott mächtiger, eindrucksvoller, schöner erscheinen zu lassen. Als Kontrastmittel.
Das sagte der israelische Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Jakob Hessing auf einer Tagung über Religion und Gewalt. Mehr dazu am Ende der Sendung. Vorher haben wir folgende Themen: die Akte Karl-Heinz Kuras, Todesschütze und DDR-Spion. Neue Heimat, alte Grenzen. Auf der traditionsreichen Geschichtsmesse in Suhl wurde über den gesellschaftlichen Wandel diskutiert. China, ein Land im Ausnahmezustand. Dazu ein Gespräch mit einem Sinologen. Und Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Eine Tagung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Die Musik kommt heute von der neuen CD Kind of Tango von Wolfgang Haffner. Und am Mikrofon ist Carsten Schröder. Karl-Heinz Kuras, das war der Westberliner Polizist, der am 2. Juni 1967 bei Protestaktionen gegen den Schah von Persien den Demonstranten Benno Ohnesorg erschoss. Das hat dann erheblich zur Radikalisierung der Studentenbewegung beigetragen. Was damals niemand wusste, Karl-Heinz Kuras war gleichzeitig inoffizieller Mitarbeiter der Stasi. Aber das kam erst sehr viel später heraus, nämlich im Jahr 2009. Da nämlich war seine umfangreiche Akte aus dem Stasi-Unterlagenarchiv aufgetaucht. In Berlin im Deutschen Spionagemuseum fand vergangene Woche eine Diskussionsveranstaltung über die Akte Kuras statt, auf der auch als Ausstellungsstück der SED-Parteiausweis des umtriebigen Spions präsentiert wurde. Norbert Seitz berichtet.
Das ist für uns ein besonders wichtiges Ausstellungsobjekt, weil Kuras hat eben auch deutsch-deutsche Geschichte geschrieben. Und diesen Fall, der birgt nicht nur Sprengstoff, sondern der hat eben eine große Erzählkraft, wo wir nochmal mit der Kuras-Ausstellung, auch mit der Behörde zusammen, den Fall aufarbeiten wollen. Und das hat er eingeschlagen und das hat er verheerende Konsequenzen in der deutsch-deutschen Geschichte gehabt. Also nicht nur mit der Radikalisierung der Studentenbewegung, sondern das war ja letztendlich auch für die Stadtsicherheit eine ganz, ganz dicke Nummer.
Sagt Franz Michael Günther, der Gründer und Kurator des Deutschen Spionagemuseums. Er verweist dabei auf jene 17 Bände, die zwei Mitarbeiter des Stasi-Unterlagenarchivs 2009 per Zufall in der sogenannten geheimen Ablage entdeckten. 5000 Blatt über den Top-Agenten Karl-Heinz Kuras in der Westberliner Polizei der Jahre zwischen 1955 und 1967. Nach der Erschießung Benno Ohnesorgs wurde die Personenkartei für Kuras entfernt, sodass es lange Zeit unmöglich war, seine Akte zu finden. Doch was gibt die Kuras-Akte her? Welche Informationen hat er weitergetragen? Und welche Relevanz hatte sie für seine Auftraggeber in der DDR? Daniela Münkel vom Stasi-Unterlagenarchiv schildert den Westberliner Karriereweg des äußerst fleißigen Spions, vom Zugführer eines Einsatzkommandos der Schutzpolizei über den Wechsel zur Kriminalpolizei bis zum nächsten Karriereschritt 1965, der ihn vollends zur Spitzenquelle für das MFS in Ost-Berlin machen sollte.
Da wechselt er in die Abteilung 1 der Berliner Polizei. Das ist die politische Polizei gewesen, die unter anderem auch dafür zuständig war, die Westberliner Polizei vor der Infiltrierung durch Ostagenten zu schützen und zu beobachten, was das Ministerium für Staatssicherheit für Aktivitäten in der Polizei entfaltet.
Damit wurde gleichsam der Bock zum Gärtner gemacht. Denn Kuras informierte darüber, was die Westberliner Polizei über die Tätigkeit des Ministeriums für Staatssicherheit wusste und ob irgendeiner seiner Agenten gefährdet war.
Darüber hinaus lieferte er Pläne über die Struktur dieser Abteilung, Informationen über die Mitarbeiter, welche Einstellungen die hatten, wie die sich verhielten. Und dieser Karriereplan, den das MFS für Kuras aufgestellt hat, geht also auf.
Das sensationelle Outing des Karl-Heinz Kuras als langjähriger, gut honorierter Ostspion löste 2009 einen verschwörungsideologischen Wirbel aus. Es wurde wild spekuliert, ob denn die Staatssicherheit hinter dem Mord an Benno Ohnesorg gestanden haben könnte, um die Studentenrevolte eskalieren zu lassen und damit Unruhe in der verhassten Bundesrepublik zu stiften.
Damals, 2009, ist das so kommuniziert worden, dass Restzweifel blieben. Wenn man die Akte sich aber genau angeguckt hätte oder das richtig wiedergegeben hätte, wären diese Restzweifel nie aufgekommen.
So verfasste der Führungsoffizier von Kuras unmittelbar nach dem Tod des Studenten einen Auskunftsbericht. In der Ergänzung dazu heißt es, dass er völlig perplex sei, wie die Untat nahe der Deutschen Oper passieren konnte. Daniela Münkel zitiert aus dem Bericht.
Es ist zurzeit noch schwer zu verstehen, wie dieser GM, also geheimer Mitarbeiter, eine solche Handlung, auch wenn im Affekt oder durch Fahrlässigkeit hervorgerufen, begehen konnte, da sie doch ein Verbrechen darstellt. Der GM ist sehr verliebt in Waffen und hat einen übermäßigen Hang zum Uniformtragen und für den Polizeidienst.
Nach der Erschießung Benno Ohnesorgs erging die Anweisung des MFS an Kuras, alles Material zu vernichten und die Spitzeltätigkeit einzustellen. Die Verbindung wurde jäh abgebrochen, denn als öffentlich gebrandmarkter Polizist hatte er für die DDR keinen Nutzen mehr. Sven Felix Kellerhoff, Historiker und Autor über den Kuras-Komplex, malt sich aus, was anders hätte verlaufen können, wenn Kuras unmittelbar nach seiner Tat 1967 enttarnt worden wäre.
Wenn Kuras am Tag nach der Erschießung geoutet worden wäre, wäre sicherlich die Kameradschaft, die ihn geschützt hat bei der Westberliner Polizei, ausgefallen. Und er wäre sicherlich nicht von dieser Kameradschaft aus dem Prozess gerettet worden, denn das ist ja passiert. Eine Frau eines Polizisten hat eine offensichtlich falsche Aussage zu seinen Gunsten gemacht, auf deren Grundlage der Richter dann nicht anders konnte, als aus Mangel an Beweisen den Notwehrcharakter widerlegen zu können, ihn freisprechen musste. Also wenn es tatsächlich wenige Tage später bekannt geworden wäre, wäre sehr viel des Empörungspotenzials verpufft.
2009 wurde aber nicht nur über eine mögliche Verwicklung des MFS in die Mordtat gestritten. Man diskutierte auch darüber, ob die Geschichte von 68 doch noch umgeschrieben werden müsse. Dagegen stemmten sich aber Veteranen der Bewegung, die sich gern ihren anti-autoritären Reim auf Kuras machten, wonach die damalige Westberliner Polizei und die Stasi mental aus dem gleichen repressiven Holze geschnitzt gewesen seien.
Unmittelbar nach der Sensation ging es zunächst hoch und man fragte, welche Bedeutung hatte denn dieser Fall eigentlich? Und dann begannen einige Vorkämpfer der Linken, also zum Beispiel Oskar Negt und andere, zu sagen, ja, eigentlich so wichtig war ja der Mord an Benno Ohnesorg gar nicht. Bis zu diesem Zeitpunkt der Enthüllung haben sie nämlich mal gesagt, es gab kein wichtigeres Ereignis für die Studentenbewegung. Und plötzlich, nachdem klar war, dass ein Stasi-Mann der Täter war und nicht ein faschistoider Westberliner Polizist, sollte das keine Bedeutung mehr haben? Das war nicht schlüssig.
Weshalb Sven Felix Kellerhoff auch dafür plädiert, diesen Teil der bundesrepublikanischen Geschichte von der APO bis zur RAF umzuschreiben.
Ich finde schon, dass man die Geschichte von 67, 68 im Lichte der Kuras-Enthüllung neu bewerten muss. Der Einfluss aus Ostberlin war sehr viel größer, als es zumindest im Bewusstsein der Veteranen von 68 verankert ist. Aber mit der Kuras-Enthüllung ist es belegt.
Der enttarnte Stasi-Spitzel in Diensten der Westberliner Polizei verweigerte bis zu seinem Tod 2014 jeden Kommentar zu seiner Agententätigkeit, wie Sven Felix Kellerhoff auf bizarre Weise erfahren musste.
Ja, ich war 2009 bei ihm zu Hause, zumindest in seinem Wohnhaus. Wir klingelten, Kuras öffnete die Tür, zog sich die Hose runter und zeigte uns seinen Allerwertesten und warf die Tür zu.
Die Akte Kuras aus Berlin, Norbert Seitz. Auch im 30. Jahr der Einheit existieren in Deutschland immer noch alte Grenzen. Es sind strukturelle Probleme, die zum großen Teil auch durch den schwierigen Einigungsprozess entstanden sind. Keine Frage, unsere Gesellschaft hat sich seit 1990 gewandelt. Wie weit ist die deutsche Vereinigung inzwischen fortgeschritten? Wo stößt sie an alte und neue Grenzen? Das waren einige der Fragen, über die auf der inzwischen traditionsreichen Geschichtsmesse im thüringischen Suhl diskutiert wurden. Unser Korrespondent Henry Bernhard war für uns dort.
Zum 13. Mal versammelten sich Historiker, Gedenkstättenmitarbeiter, Praktiker der DDR-Aufarbeitung, Lehrer, Vertreter der politischen Bildung auf dem Ringberg bei Suhl, um sich in klausurhafter Abgeschiedenheit 3 Tage lang über den Zustand der deutschen Einheit zu verständigen. Die Stiftung Aufarbeitung habe neben Ursachen und Geschichte eben auch die Folgen der SED-Diktatur im Blick, wie die Geschäftsführerin der Stiftung, Anna Kaminski, zur Eröffnung der Geschichtsmesse betonte.
Die Geschichtsmesse ist immer auch ein Kaleidoskop und ein Seismograph von Themen und Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Und gerade im 30. Jahr der deutschen Einheit haben wir hiermit eine Chance auf einen gesamtdeutschen Verständigungsprozess, der auch Erfahrungen unserer Nachbarn im europäischen Kontext nicht ausschließt. Unsere Bundesstiftung will mit ihren Angeboten die zeithistorische Betrachtung nicht an einer sogenannten Stunde Null am 3. Oktober oder am 9. November oder am 9. Oktober festmachen, sondern eine epochenübergreifende Betrachtung der 80er und 90er Jahre im geteilten Deutschland in den Blick nehmen.
Welche strukturellen Probleme der deutschen Einheit fortbestehen und ob deren Ursachen wirklich in der DDR und nicht auch im Einigungsprozess lagen, waren die grundlegenden Fragen der Tagung. Professor Ralf Jessen von der Universität Köln führte in seinem Vortrag aus, dass die DDR 1989-90 einen Sonderweg begangen habe.
Was den deutschen Fall allerdings einmalig macht, war die Gleichzeitigkeit von Revolution, Transformation und staatlicher Vereinigung. Diese Tatsache erscheint uns heute als so selbstverständlich, dass leicht aus dem Blick gerät, dass sich der Verlauf der postkommunistischen Transformation hierdurch fundamental von allen anderen ehemaligen Ostblockstaaten unterscheidet. Nur in der DDR folgte unmittelbar nach dem Gewinn staatlicher Souveränität auf die freiwillige und demokratisch legitimierte Aufgabe staatlicher Souveränität durch die Vereinigung mit der Bundesrepublik.
Die Revolution ohne Utopie habe auch deshalb andere Folgen und Schwierigkeiten als etwa in Polen oder Ungarn, wo die emanzipierten Bürger sich erst einmal eigene Regeln und Institutionen schaffen mussten. Nicht als Subjekt ins Offene, sondern als Objekt ins vermeintlich Vertraute sei man gegangen, so Jesse.
Statt experimentieren, stand adaptieren auf der Tagesordnung. Statt einer unübersichtlichen und teilweise chaotischen, aber eigenständigen Neuformierung politischer Akteure, wirtschaftspolitischer Strategien, zivilgesellschaftlicher Strukturen, ging es um die Übernahme und bestenfalls die Anpassung eines extern vorgegebenen Modells. Und dies hatte nahezu unvermeidlich eine eklatante Machtasymmetrie zur Folge. Wer spricht, wer entscheidet, wer hat Handlungsmacht, wer hat Deutungsmacht? Die Antworten auf diese Frage waren in den 90er Jahren in den meisten Fällen sehr klar und sehr ungleich auf der Ost-West-Achse verteilt.
Das extreme Machtgefälle existiere bis heute. Dazu komme aber ein weiteres kulturelles Problem. Die Ostdeutschen seien zwar fast ohne Widerspruch sofort als Deutsche anerkannt worden, nicht aber ihre Erfahrung des Andersseins.
Weil Einheit mit der Illusion von Einheitlichkeit einherging. Es lohnt sich vielleicht, darüber nachzudenken, ob die in den neuen Ländern besonders verbreitete Unfähigkeit zur Anerkennung von Differenz im Verhältnis zwischen Deutschen und Einwanderern auch etwas mit der Erfahrung der Nicht-Anerkennung von Differenz im deutsch-deutschen Verhältnis zu tun hat. Vielleicht wird das Deutschsein zu einer besonders aggressiv und borniert verteidigten Ressource des eigenen Selbstbilds, wenn das Anderssein der eigenen ostdeutschen Biografie in der Vereinigungsgesellschaft kaum anerkannt, sondern als Makel erfahren wurde.
Eine Podiumsrunde in Suhl widmete sich der migrantischen Perspektive auf die deutsche Einheit. Walter Gauks, Vorsitzender der Jugendorganisation der Russlanddeutschen, erwähnte kurz Diskriminierungen in den 90ern, pries aber die Freiheit zum Deutschsein nach 89. Die Journalistin Ebruta Stemir beschrieb ihr 1989 in Westberlin.
Das hieß Kurzarbeit, die Fabriken wurden geschlossen in Berlin und da ging es schon um so, die Mauer ist uns auf den Kopf gefallen, sodass die Leute gedacht haben, Mensch, das ist jetzt überhaupt nicht gut, was da gerade passiert. Also gut für die Deutschen, aber nicht gut für uns. Dann hat man sich nach dem Mauerfall schon sehr sorgfältig darauf vorbereitet, was jetzt kommen mag. Und dann, also Mölln und Solingen war wirklich eine Zäsur, Wir haben im 6. Stock gewohnt. Mein Papa hat sich überlegt, eine Strickleiter zu kaufen für den Fall der Fälle, wenn das Haus brennt, dass man sich dann per Strickleiter retten kann. Und Mölln und Solingen war ein absoluter Bruch mit dem Heimeligkeitsgefühl, das man hatte. Und plötzlich ist das Ganze total nach hinten weggebrochen. Ich habe bei meinen Eltern immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ihnen wird so der Boden unter den Füßen weggezogen. Und zum ersten Mal haben meine Eltern auch darüber nachgedacht, wir ziehen mit den Kindern wieder zurück in die Türkei.
Befragt, wie es nun 20, 30 Jahre später aussehe, ob es eine Heilung gegeben habe, antwortete Taşdemir:
Also ich hätte es gern gesehen, dass es geheilt wäre, aber meine Eltern sind dann auch wirklich gegangen. Die sind 96 gegangen und für meine Eltern war das dann eine Bestätigung von allem, als der NSU sich enttarnt hat. Ist für meine Eltern eigentlich nur noch eine Bestätigung dessen, das, was sie schon vor 30 Jahren schon gespürt haben, dass sie nicht willkommen sind und dass sie auch ein bisschen Angst haben müssen.
Die Germanistin Professor Ines Geipel machte eindrücklich klar, dass sie die Wurzeln für die gegenwärtigen Probleme in Deutschland im Osten in eine längere Geschichte einordnet als nur in die letzten 30, 40 Jahre.
Immerhin, wir sitzen hier in Thüringen. Thüringen war bei der Landtagswahl bereit, 25% einen rechtsextremen Ministerpräsidenten zu wählen. Also unser Thema ist, und da würde ich als Ostdeutsche sehr dabei bleiben wollen, der toxisch-braune Osten. Das ist ein Problem, es verschiebt das politische Klima des Landes. Was sind die Ursachen? Die DDR und das Ende, die Revolution 89, wir sind doch nicht 17 Millionen in dem jungfräulichen Zustand, ja, in die Transformation gegangen, sondern meines Erachtens haben wir lange nicht verstanden auch, wie versehrt, also wie gezeichnet wir auch von dieser überlangen Diktaturgeschichte gewesen sind. Und wir sprechen von Transformation und mir fehlt doch in dieser ganzen Erzählung diese Doppeldiktatur, diese mehr als 50-jährige Diktaturgeschichte und damit natürlich auch das, was wir in uns, in unserem Leben mitschleppen und wo es für den Einzelnen unwahrscheinlich hart ist, diese Brüche in das eigene Leben zu integrieren, dass es ein gutes Leben werden kann.
Neue Heimat, alte Grenzen war das Motto der diesjährigen Geschichtsmesse der Stiftung Aufarbeitung in Suhl. Es wurde klar, dass Grenzen nicht nur zwischen Ost und West verlaufen, sondern vielfältig durchs Land, durch Generationen, durch Familien. Und dass es politischer Bildung bedarf, mehr denn je.
Neue Heimat, alte Grenzen, von der diesjährigen Geschichtsmesse im thüringischen Suhl berichtete Henry Bernhard. Seit dem Jahreswechsel hält das neuartige Coronavirus China in Atem. Inzwischen haben die ersten Infektionsfälle auch Deutschland erreicht. Aber während die Gesundheitsexperten hierzulande zur Gelassenheit mahnen, befindet sich China im Ausnahmezustand. Millionen Menschen sind unter Quarantäne, Mundschutz ist Pflicht, Zufahrtsstraßen in gefährdete Metropolen wurden gesperrt, Schulen und Behörden bleiben geschlossen. Man stelle sich solch radikale Maßnahmen der Regierung in Deutschland vor. Kaum zu glauben, dass Millionen Städte unter Quarantäne gestellt würden. Die Chinesen scheinen anders damit umzugehen. Am Telefon ist jetzt Professor Daniel Lese, Sinologe an der Universität in Freiburg. Guten Abend, Herr Professor Lese.
Ja, guten Abend, Herr Schröder.
Wie reagieren die Menschen in China auf diese radikalen Maßnahmen?
Ja, das ist etwas abhängig davon, wo sich die Menschen befinden. Also ich habe eine Reihe von Mitarbeitern, die über Neujahr in China waren, gerade zurückgekommen sind. Und diejenigen, die also in Ostchina, in der Krisenregion waren, die berichten also in erster Linie von Panik, von Unsicherheit, insbesondere unter der jüngeren Generation, dass es also auch deutlich schlimmer sei als zur SARS-Krise 2003, als ich das selber mitbekommen habe und in China war. Andere Stimmen, die jetzt also eher in Nordchina waren oder auch gerade ältere Personen, die nehmen das Ganze also etwas weniger drastisch wahr. Aber insgesamt kann man doch feststellen, dass in der Regel also diese Maßnahmen mitgetragen werden, dass insbesondere auch ja, solche Heldengeschichten viel geteilt werden und zum anderen natürlich auch Kritik an der zu späten Reaktion gerade der Lokalregierung.
Ja, wie empfinden denn die Menschen in China die persönlichen Einschränkungen, mit denen sie ja nun auch leben müssen? Sie sagen, sie nehmen das ein bisschen heldenhaft hin.
Ja, das Heldenhafte ist eigentlich eher das Narrativ, was die Partei jetzt versucht, in den Vordergrund zu stellen, dass sich jetzt also alle dem Kampf, das Ganze ist ja mittlerweile zu einem Krieg erklärt worden, und dort ihren Beitrag leisten. Aber also die meisten Personen, mit denen ich gesprochen habe, die sehen also insbesondere aufgrund der Tatsache, dass man es ja mit so einem Virus zu tun hat, der jetzt nicht offen erkennbar ist, die nehmen also diese Einschränkungen bewusst in Kauf vor dem Hintergrund, dass man sich also nicht infizieren will. Von daher die Frage um Rechte ist eigentlich erst in den letzten ein, zwei Tagen hochgekocht. Also da geht es um etwa 5 Millionen Personen, die ja im Kontext der Sperre der Großstadt Wuhan noch hinausgekommen sind und die jetzt also massiv diskriminiert werden, die in kein Hotel kommen und Ähnliches, dass man ja denen doch eben auch Rechte einräumen muss. Aber generell ist es also nicht so, dass jetzt noch schon eine große Debatte darum geführt wird, ob diese Maßnahmen etwa ja zu weitreichend seien. Das kann ich so nicht bestätigen.
Regt sich denn da Widerstand gegen die Regierenden?
Also der Widerstand, würde ich sagen, oder die Kritik richtet sich in erster Linie gegen die Lokalregierung in Wuhan, die ja mit einiger Verzögerung darauf reagiert hat und dann aber eben mit sehr harschen Maßnahmen ab dem 23. eingestiegen ist. Also da wird sehr vielfach kritisiert, dass eigentlich die Informationen schon vorhanden waren, man zu spät reagiert habe. Aber in einem Interview hat also der Bürgermeister von Wuhan, der jetzt, wenn man so will, in der Schusslinie steht, durchblicken lassen, dass die Freigabe von Informationen natürlich auch von höheren Stellen abhängt. Und das wäre natürlich dann das Zentralkomitee in Peking, das sich jetzt allerdings ja in den letzten 3-4 Tagen sozusagen an die Spitze der Bewegung gestellt hat. Aber bis zum 25. war von der Zentralregierung sehr wenig zu hören.
Vertraut denn die Bevölkerung in China mehrheitlich ihrer politischen Führung?
Also generell ist Vertrauen ein ganz schwieriges Problem für die kommunistische Partei. Das ist, wenn Sie so wollen, das Diktatoren-Dilemma, weil man ja natürlich die öffentliche Meinung lenkt, in der Zeitung deswegen auch nicht die wirkliche Meinung wiedergespiegelt bekommt und daher permanent versucht, auch aus den sozialen Medien die relevanten Stimmungen herauszufiltern, in die richtigen Bahnen zu leiten. Aber also soweit ich das abschätzen kann, ist das Vertrauen in die Lokalregierung massiv erschüttert. Das Vertrauen in jetzt Kanäle der höheren Regierungsorgane oder auch einiger Zeitungen, die auch von offizieller Seite herausgegeben werden, ist, würde ich etwas höher einschätzen als zur SARS-Krise noch 2017. Also das Ganze ist auch ein lernendes System und die Partei versucht immer wieder, ihr Legitimationsdefizit durch ganz harsche und schnelle Maßnahmen eben auch zu stärken. Nicht das Defizit zu stärken, sondern entsprechend dem entgegenzuwirken.
Sind die Gründe, die das Vertrauen zu den regionalen Regierungen betreffen, sind die eventuell auch kulturhistorisch oder kulturgeschichtlich zu erklären?
Also hier würde ich eigentlich weniger jetzt aus der Kulturperspektive argumentieren, sondern einfach aus der Situation, wie sich die kommunistische Politik gestaltet, dass also ja offiziell ist es ein, also unter Xi Jinping ein zunehmend zentralistisch organisiertes System geworden, wobei aber die Lokalregierungen eben auch eine lange Zeit eine große Machtfülle gehabt haben. Und hier aus diesem Widerspruch zwischen lokaler Autonomie und dem Durchgreifen des Zentralstaates, da ergeben sich eben eine Vielzahl von Konflikten. Wie frei sind solche Lokalregierungen in ihren Entscheidungen? Wie schnell sollen sie schlechte Ergebnisse nach oben weitergeben? Was sind mögliche persönliche Konsequenzen dafür? Also ich sehe da eigentlich weniger kulturelle Hintergründe als systemische, die die Partei bis heute nicht wirklich gelöst hat.
Vielen Dank, das war Professor Daniel Lese, Sinologe an der Universität Freiburg.
Aus Kultur- und Sozialwissenschaften zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/auskultur-und-sozialwissenschaften, auch als Podcast.
Was eigentlich bedeutet Gesundheit? Das ist ja mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit beinhaltet vor allem Lebensqualität und die ist bei Krankheit nun mal nicht gegeben. Die Frage nach der Gesundheit ist zugleich die Frage nach der medizinischen Versorgung und dem medizinischen Weltbild, das dahinter steht. Das Verständnis von Gesundheit lautete das Thema einer interdisziplinären Tagung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften vorgestern in Berlin. Isabel Fanrich-Lautenschläger berichtet.
Die Franzosen sagen, j'ai mal au cœur, j'ai mal au foie. Die Araber sagen, j'ai mal partout, mir tut's überall weh. Die Deutschen haben häufig Magen-Darm-Probleme, die projizieren alles auf den Magen, das ist mir auf den Magen gefallen.
Das Verständnis von Gesundheit, häufig als Abwesenheit von Krankheit, ist kulturell geprägt, betont Professor Detlef Ganten, Sprecher der neuen interdisziplinären Arbeitsgruppe Zukunft der Medizin an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Darin schlage sich zugleich der rasante medizinische Fortschritt nieder. Zum Beispiel, dass man heute sehr viel mehr über Körperzellen wisse, auf die bereits Rudolf Virchow vor weit mehr als 100 Jahren alles Leben zurückführte. Weiß man heute durch die Fortschritte in der medizinischen Forschung besser, was es heißt, gesund zu sein? Und ist dies wiederum ein objektiver Zustand, den man wissenschaftlich messen und feststellen kann? Fragt Philipp van der Eyck, Professor für klassische Altertumswissenschaften und Wissenschaftsgeschichte an der HU Berlin.
Oder liegt auch ein subjektiver Faktor drin, dass man sich gesund fühlt? Ist es ein stabiler Zustand oder ist es eine Leistungsfähigkeit, dass Gesundheit sich eigentlich erst zeigt im Funktionieren, in Tätigkeit, in Aktion? Gibt es Gradationen von Gesundheit? Also ist die Gesundheit eines alten Menschen etwas anderes als die Gesundheit eines Kindes? Was ist da der gemeinsame Faktor? Wo liegen die Unterschiede? Solche Fragen sollten wir uns stellen.
Eine Antwort auf diese Fragen lieferte die Tagung nur in Ansätzen. Was Gesundheit genau ist, scheint schwierig zu beantworten. Ob die weit gefasste Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO zutrifft, entfachte in der Akademie eine Kontroverse. Dass Gesundheit demnach ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen ist, über diese Auslegung diskutierten die Befürworter von Schul- und alternativer Medizin. Der Philosoph Philipp van der Eyck hält diese Definition aus einem anderen Grund für zu voraussetzungsvoll.
Also komplettes Wohlsein, das ist schon ein sehr hoher Standard. Man fragt sich, ist das wirklich nötig? Und auch nicht nur das Körperliche, sondern auch das Geistige oder das Mentale. Und auch nicht nur das Objektive, sondern auch das subjektive Wohlfühlen. Eine riesige Menge von Dingen werden da eigentlich vorausgesetzt, die schwierig zu messen, festzustellen sind. Also es ist eine problematische Definition.
Wie wir heute Gesundheit definieren, ist stark von antiken Vorstellungen geprägt. Diese waren sehr unterschiedlich. Ursprünglich galt es als göttliche Gabe, körperlich kräftig und leistungsfähig zu sein. Und eine Krankheit wie Epilepsie wurde als dämonische Besessenheit gedeutet, berichtet van der Eyck. Für andere antike Denker galt derjenige als gesund, dessen Seele und Körper im Gleichgewicht standen. Der griechische Arzt Galen hielt es für entscheidend, dass Menschen uneingeschränkt wahrnehmen, sich bewegen und ernähren können. Die Frage, inwieweit Gesundheit machbar und kontrollierbar ist, habe im antiken Denken zu einem Bruch geführt.
Ist es nur eine Schicksalssache oder eine Zufallssache oder ein Geschenk von Gott? Oder ist es etwas, wofür man sich selbst auch einsetzen kann, worüber man auch Kontrolle hat, also wie Ernährung, Bewegung, aber auch inwieweit man ärztliche Versorgung in Anspruch nimmt. Also die Frage wurde eigentlich zurückgeworfen auf den individuellen Menschen, was kann ich in meiner Situation mit meinen Möglichkeiten zu meiner eigenen Gesundheit beitragen. Und das war in der Tat ein neuer Schritt, der unglaublich wichtig war, auch für das Aufgabenspektrum der Medizin.
Die Prävention geriet in den Vordergrund. Es ging nicht mehr nur darum, die Kranken zu heilen, sondern Menschen durch Beratung und Betreuung zu befähigen, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Im alten China wurde eine ähnliche Vorstellung von Gesundheit verbreitet, sagt Angelika Messner, Leiterin des China-Zentrums der Uni Kiel. Allerdings habe es für diese selbst bis zum frühen 20. Jahrhundert kein Wort, keinen Begriff gegeben. Im Klassiker des Gelben Kaisers etwa, einem kanonischen medizinischen Werk aus der Zeit von 200 vor bis 200 nach Christus, war von einer angemessenen, rhythmischen Lebensführung die Rede.
Wie Menschen idealerweise zu leben haben, das heißt, sich zu mäßigen, das Wohlbefinden zu erhalten, das wäre dann Gesundheit. Und die Lebensspanne auszufüllen, die ein jeder hat. Also das Leben zu vervollkommnen, das ist der Begriff Qiansheng. Das hat zu tun damit, das Qi nicht zu vergeuden. Und dem Dao, das heißt der Ordnung des Lebens, der Lebenswelt entsprechend, das heißt die Jahreszeiten, Tag und Nacht, die Essensrhythmen zu achten, das wäre der Zustand eines gesunden Menschen.
In der alten chinesischen Medizin, heute als traditionelle chinesische Medizin bezeichnet, ging es um den Einzelnen. Anders heute. An oberster Stelle chinesischer Politik stehe die Bevölkerungsgesundheit, auch Public Health genannt, sagt die Sinologin und Medizinhistorikerin Messner. Während junge Chinesen längst an eiskalte Getränke und Klimaanlage gewöhnt seien, könne man alte Menschen in städtischen Parks Qigong üben sehen. Die 2000 Jahre alten Gesundheitsvorstellungen haben jedoch nicht nur in China überlebt.
Bei uns in die moderne Medizin, in die sogenannte Komplementärmedizin, ist eingeflossen eine Achtsamkeit für krankheitsfördernde Umwelteinflüsse, für Verhaltensweisen, für Nichtachtung von Rhythmen und natürlich auch einzelne heilkundliche Kunstexpertisen.
Angesichts des zu erwartenden Wachstums der Weltbevölkerung geht es für Detlef Ganten heute um eine ganz andere Medizin. Der Sprecher der Arbeitsgruppe Zukunft der Medizin zitiert das dritte UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung, das gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters fordert. Aktuell betreffe dies 7,5 Milliarden Menschen. 2050 sollen es knapp 10 Milliarden sein.
Das ist die zunehmende Präzision, die zunehmende Erkenntnis, wie die biologischen Vorgänge laufen und was vielleicht als Gesundheit und Krankheit dahinter liegt. Das sind aber auch die neuen Methoden, das heißt Digitalisierung, Big Data und natürlich ganz besonders, wie können wir Gesundheit erhalten?
Die verschiedenen Verständnisse von Gesundheit. Über ein Symposium der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften berichtete Isabel Fanrich-Lautenschläger. Religion und Gewalt, sind das Gegensätze wie Himmel und Hölle, Gut und Böse, richtig oder falsch? Oder verbindet Religion und Gewalt mehr, als man denken möchte? Immerhin sind im Namen der verschiedensten Götter zahlreiche Gewalt- und Gräueltaten verübt worden. Auch sexuelle Misshandlungen von Kirchenvertretern an Kindern fallen darunter. In Freiburg traf sich kürzlich der Arbeitskreis Psychoanalyse und Literatur, um das Spannungsfeld von Religion und Gewalt aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven auszuloten. Dörte Hinrichs war für uns dabei.
Die Frage nach dem Verhältnis von Religion und Gewalt ist so aktuell, so komplex und gleichzeitig in der Menschheitsgeschichte so omnipräsent, dass sie immer wieder neu nach wissenschaftlicher Durchdringung sucht. Für Tatjana Jesch, Professorin für Literaturwissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, also Grund genug, um darüber eine interdisziplinäre Diskussion anzuregen.
Ausgehend von diesem religiös motivierten Terrorismus, den wir erlebt haben vielfach, ist es auch naheliegend, in der Geschichte zurückzuschauen und zu sehen, dass Religionen auch im christlichen Bereich jahrhundertelang von Gewaltexzessen begleitet gewesen sind. Und uns hat interessiert, diesem Phänomen aus psychoanalytischer Sicht auf den Grund zu gehen und indem wir auch die Literatur dazu befragen, als Medium kultureller Erfahrungen.
Es geht nicht nur um islamistischen Terror, der in der medialen Berichterstattung sehr präsent, manchen zu präsent ist. Es geht um das Verhältnis von Judentum, Christentum und Islam zur Gewalt. Doch was ist überhaupt Gewalt? Darüber gehen die Meinungen auseinander.
Ich habe eher einen weiteren Gewaltbegriff, weil ich denke, dass die Gewalt relativ früh beginnt. Und im Zusammenhang mit Religion beginnt sie, denke ich, dort, wo religiöse Auffassungen, die ja mit Freud gesprochen eher verstandeswidrigen Charakter haben, anderen Menschen aufgezwungen werden.
Gewalt umfasst für Tatjana Jesch körperliche wie mentale Gewalt. In Westeuropa, wo Religion eigentlich auf dem Rückzug begriffen sei, werde immer wieder betont, dass die christliche Religion nur mehr wenig Gewaltanteile habe.
Wenn wir aber in die USA schauen, dann sehen wir eigentlich eine noch stärker den heiligen Texten im Wortlaut verpflichtete Art von Religiosität. Und die Parallele, die ich gesehen habe, ist einerseits die Phase in der Antike, in der das Christentum als eine Strömung des Judentums sich herausgebildet hat, also eine Phase, in der die Menschen in dem Gefühl lebten, die Apokalypse, der Weltuntergang stehe bevor, das Reich Gottes stehe bevor und damit sei ein enormes, grausames Strafgericht, aber eben auch die Aufrichtung der zuvor Unterdrückten verbunden. Und genau solche Vorstellungen kann man heutzutage in den USA auch wieder in ähnlicher emotionaler Beschaffenheit wiederfinden.
Die US-amerikanische Autorin Mary Miller hat das 2013 in ihrem Roman »Süßer König Jesus« aufgegriffen. Darin reist ein christlich-fundamentalistisches Ehepaar mit seinen beiden Teenager-Töchtern nach Kalifornien, um dort, dank der Zugehörigkeit zu den wenigen Auserwählten, in den Himmel entrückt zu werden.
Und die große Zahl an Menschen, die das ernst nimmt, dem glaubt und vertraut und sich auf diese Apokalypse vorbereitet, das ist authentisches Geschehen in der US-amerikanischen jüngeren Geschichte. Und das wird in diesem Roman aufgearbeitet. Und gleichzeitig sieht man, das ist aber auch eine Familienkonstellation, die nicht mehr so funktioniert, wie Freud sich das vorstellt, wie Freud sich eine patriarchale Familie vorstellt.
Spannend sind hierbei die psychoanalytischen Bezüge zu Freud, der im Vatermord die Entstehung der Religion sieht. Die Söhne, so der Mythos, seien einst in patriarchalischen Urhorden vom Vater unterdrückt worden, töteten ihn und entwickelten daraufhin ein enormes Schuldgefühl. Überwältigt von diesem Schuldgefühl stellten sie ihn auf ein Podest und vergötterten ihn. Doch diese Vergötterung, sie funktioniert im Roman nicht mehr.
Dieser Vater hat zwar die Macht, seine Töchter religiös zu nötigen, er versucht auch Kontrolle über sie auszuüben, aber er ist gleichzeitig eine schwache Figur, die den Verführungen der Konsumgesellschaft ausgeliefert ist, die spielsüchtig ist, die Misserfolge erlebt im beruflichen Bereich und diese Misserfolge aber nicht wirklich aufarbeitet, sondern versucht zu überdecken durch ja die Zugehörigkeit zu einer evangelikalen Sekte, die hat das Gefühl vermittelt, doch einer ganz besonderen Gruppe anzugehören, nämlich der Gruppe der Auserwählten, die nach dieser Apokalypse in den Himmel aufsteigen wird.
Doch woher kommt die Sehnsucht nach dem Paradies? Und wo nahm die Gewalt ihren Anfang? Jakob Hessing, aus Jerusalem angereister Literaturwissenschaftler, sieht in der Erfindung des Monotheismus einen ersten Akt der Gewalt.
Also der Monotheismus ist die Verdrängung aller anderen Götter. Das ist der einzige Gott, der die Wahrheit repräsentiert oder noch besser präsentiert. Und es gibt außerhalb dieses einen Gottes keine Wahrheit. Und in dem Moment, wo man so argumentiert, wird alles andere vernichtet. Und das ist ein Akt der Aggression.
Religion und Gewalt zeigen gerade in Jerusalem, dem historischen Zentrum des Monotheismus, ihre verheerenden Folgen, so Hessing. Warum aber gibt es dieses Bedürfnis nach einem allmächtigen Gott, egal ob im Judentum, Christentum oder Islam? Und warum spielt Gewalt in religiösen Quellentexten so eine große Rolle?
Das ist die berühmte Frage, was war zuerst, das Ei oder die Henne? Nicht wahr? War der Brudermord der Grund, weshalb sich die Leute irgendeinen Übervater ausgedacht haben, der diese Brüder da zur Ordnung ruft? Oder war die Idee, dass man alle anderen Götter ausbotet und nur diesen einen Gott gelten lässt, der Punkt, an dem der Brudermord eingesetzt hat?
Die Autoren der heiligen Texte, so Hessing, hätten einen gordischen Knoten geknüpft, der das Menschliche mit dem Göttlichen und die Religion mit der Gewalt verknüpft. Zum Paradies gehöre eben auch die Schlange und die Vertreibung der Menschen aus dem Ort der Unschuld.
Wenn ein Gott die Wahrheit präsentiert, dann muss dieser Wahrheit ja eine Unwahrheit gegenüberstehen. Und dann gibt es sozusagen eine Spaltung in der Welt zwischen Plus und Minus, zwischen Gut und Böse. Und um Gott zu verherrlichen, muss gleichzeitig irgendetwas anderes runtergemacht werden. Und ich glaube, dass der Teufel in die Welt gebracht wurde, um Gott mächtiger, eindrucksvoller, schöner erscheinen zu lassen, als Kontrastmittel.
Auch die Entstehung des Staates Israel führt Jakob Hessing auf einen Kontrast zurück. Den zwischen fast vollständiger Vernichtung und göttlicher Verheißung.
Ich bin der Meinung, dass der Staat Israel nie anerkannt worden wäre auf einer internationalen Basis, wenn es vorher nicht die Shoah gegeben hätte. Die Juden wurden derartig misshandelt, dass sogar die Antisemiten begriffen haben, so geht das nicht und die müssen jetzt irgendeine Entschädigung bekommen. Und so ist dieser Staat entstanden. Für die meisten Juden ist die Staatsgründung ein messianisches Ereignis. Gott hat uns sozusagen Jahrtausende im Exil erhalten, damit wir wieder in unsere von Gott verheißene Heimat zurückkehren können. Und dann haben wir also diesen Staat, der funktioniert aber mehr mit Ach und Krach und meistens funktioniert er gar nicht. Ja. Und Amos Oz gehört zu der Generation der Schriftsteller, die nach der Staatsgründung angefangen haben zu schreiben. Und diese erste staatliche israelische Literatur ist eine Literatur der Enttäuschung.
Eine Enttäuschung, ein Verrat, den Amos Oz 2014 in seinem letzten Roman Judas aufgegriffen hat. Himmel oder Hölle, gut oder böse, richtig oder falsch. Es bedarf offensichtlich immer dieser Antagonismen, um das Profil von Religionen zu schärfen und damit die Gläubigen ein Identitätsgefühl entwickeln. Hier setzt der Basler Psychoanalytiker Professor Joachim Küchenhoff an.
Inwieweit hat Identitätsbildung auch etwas mit Gewalt zu tun? Ich ecke oft damit an, wenn ich das sage, weil alle sagen, ja, Identität, das ist doch erstrebenswert, das ist doch was Gutes. Wie kannst du das denn mit Gewalt zusammenbringen? Ist doch unmöglich. Und ich denke, es hat etwas davon, nämlich wenn eine dieser Bestandteile einer Identität, wie ich sie sehe, sich vereinseitigt und dann entsteht Gewalt. Und das kann ich als Psychoanalytiker erstmal bei den einzelnen Personen sehen und bei mir selber. Ich kann es aber auch in sozialen und gesellschaftlichen Kontexten beobachten.
Küchenhoff unterscheidet zwischen exklusiver, inklusiver und intensiver Identität.
Ich muss mich abgrenzen von anderen, um mich selbst zu finden. Aber wenn die Abgrenzung zur Ausgrenzung führt, dann wird es ein Problem. Dann ist diese exklusive Identität einseitig. Ich habe dagegen gestellt, das, was ich mit dem Begriff der inklusiven Identität beschrieben habe, also das kann man das Nicht-Identische oder das Fremde oder das Andere nennen, dass das inkludiert, eingeschlossen werden muss in das Bild, das ich von mir habe.
Genau darin liegt eine entscheidende Herausforderung. Diese Ambivalenz zwischen dem eigenen und dem Fremden, zwischen Religion und Nicht-Religion, zwischen eigener und fremder Religion zu ertragen und nicht mit Gewalt darauf zu antworten. Identität aus psychoanalytischer Sicht, so Küchenhoff, lebe dadurch, dass sie sich selbst in Frage stellt. Identität und Nicht-Identität stünden in einem produktiven Wechselspiel zueinander. Neben dieser Dynamik habe Identität aber auch ein Potenzial, das sich erst in der Lebenspraxis bewährt. Hier kommt die sogenannte intensive Identität ins Spiel.
Es ist ja nicht einfach eine Vorstellung von mir selber, die relevant ist, sondern es geht auch darum, wie bewährt sich das? Also was mache ich daraus? Wie handle ich? Und manchmal ist es so, dass ich ja erst rauskriege, wer ich denn bin, indem ich sehe oder reflektiere, was habe ich denn da gemacht und was habe ich dort gemacht? Also Identität ist in diesem Sinn auch intensiv, weil sie handlungsanleitend ist und mein Leben oder meine Lebensführung bestimmt.
Kritisches Reflexionsvermögen und dazu noch Humor. Darin könnte ein Gegenmittel zur Gewalt liegen, auch zu religiös motivierter Gewalt. Professor Wolfgang Esbach nahm aus soziologischer Sicht die Gewaltforschung in den Fokus, die Gewalt in erster Linie als ein Machtphänomen begreift. Und er erinnerte vor allem an die institutionelle Macht von Staaten und deren Gewaltmonopol.
Dieser moderne Flächenstaat entsteht in Europa, und das ist eigentlich der tragende Punkt für Jahrhunderte gewesen, entsteht in Glaubenskriegen. Es entsteht dort auch eine moderne Form des Christentums, der Konfessionalismus, der dann bestimmte Glaubensweisen, bestimmte dogmatische Fixierungen, bestimmte rituelle Fixierungen festschreibt, und zwar mit den Mitteln staatlicher Gewalt. Es gibt katholische Staaten und es gibt protestantische Staaten. Und lange Zeit war es nicht möglich, einen katholischen Glauben und Praxis aufzuführen in protestantischen Staaten, vice versa.
Dieser Prozess habe in Europa zur Verfeindung der Konfessionen geführt, die inzwischen weitgehend abgeklungen seien, so der Freiburger Soziologe.
Aber in anderen Ländern, wo wir noch keinen funktionierenden Flächenstaat mit einem Gewaltmonopol haben, wo noch um Territorien gekämpft wird, dort findet der Prozess von Glaubenskriegen so im Grunde so ähnlich statt, wie wir das vor 500 Jahren in Europa gehabt haben.
Esbach plädiert für einen engen Religionsbegriff und einen weiten Gewaltbegriff, denn
es hat einen anheizenden Effekt, wenn ich jedes Übel, was mir begegnet, als Gewalt bezeichne. Deshalb lieber ein enger Gewaltbegriff. Er dient zur Hegung auch von Gewaltphänomenen, und ein weiter Religionsbegriff, der tolerantere Einstellungen ermöglicht.
Doch das bleibt nicht unwidersprochen. Philipp Stölger, Professor für systematische Theologie an der Uni Heidelberg, plädiert für einen weiten Gewaltbegriff.
Denn Gewalt ist nicht nur die physische Gewalt oder die tödliche, sondern Gewalt ist gerade hier im Kontext natürlich auch psychische Gewalt. Das heißt, wer sich verletzt fühlt, hat darin sein eigenes Recht, erst einmal den, der ihn verletzt hat, als Gewalttäter namhaft zu machen. Und das Problem, was dann kommt, ist, das kann inflationiert werden. Jeder, der sich verletzt fühlt, ist deswegen noch lange nicht berechtigt, den anderen als Gewalttäter zu beschimpfen, denn Verletzungen können auch versehentlich vorkommen. Aber das ist erstmal wichtig, nicht nur physische, sondern auch psychische und auch Sprachgewalt. Ein herabsetzendes Wort, eine Beschimpfung kann Gewalt sein.
Die Macht der Worte, das Gewaltpotenzial der Sprache, sei nicht zu unterschätzen, so Stölger. Er bezieht sich dabei auch auf den Philosophen Walter Benjamin.
Benjamin meinte, dass Sprache paradiesisch mal gewaltfrei war. Aber erst wenn man urteilt, das ist gut, das ist böse, du bist fremd, ich bin ich. Wenn solche Urteile einsetzen, meinte Benjamin, geschieht der Sündenfall. Der Sündenfall ist die verurteilende Sprache.
Die Berliner Psychoanalytikerin Thüle Özbeck legte Wert auf die Feststellung, dass Gewalttätigkeit aus der Art und Weise entsteht, wie an einem Glaubenssystem festgehalten werde. In ihrem Vortrag über Gewalt im Namen des Islam zitierte sie den britischen Psychoanalytiker Ron Britton. Seine These drückt in gewisser Hinsicht auch die Quintessenz der Freiburger Tagung aus.
Nicht was jemand glaubt, sondern wie er es glaubt, entscheidet darüber, ob es zu Destruktivität kommt oder nicht. Entscheidend ist nicht, was man liest, sondern wie man es liest. Sei es nun die hebräische Bibel, die christliche Bibel, der Koran oder das Kapital.
Religion und Gewalt. Von der Tagung des Freiburger Arbeitskreises Psychoanalyse und Literatur berichtete Dörte Hinrichs. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik kam von der neuen CD Kind of Tango von Wolfgang Hafner. Nach den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit den Jazz Facts. Darin ein Porträt der Cellistin Elisabeth Goudou. Noch einen schönen Abend. Im Studio war Carsten Schröder.